Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Heute ist richtig volles Haus gefühlt. Das ist richtig schön. Und ich begrüße euch einfach ganz, ganz herzlich. Mein Name ist Miriam Schaub. Ich bin eine der Pastoren hier, also die Pastorin hier. Und ich freue mich, predigen zu dürfen. Ich freue mich, euch heute in das mit reinzunehmen, was Gott in mein Herz getan hat. Und ich will zu Anfang mit uns beten. Und dann kann jeder, der eine bei hat, seine Bibel oder seine Bibel-App rausholen. Wir wollen erstmal dann in den Text steigen. Aber lass uns erstmal beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du gut zu uns bist, dass du deinen einzigen Sohn für uns gegeben hast, damit wir leben dürfen. Ich danke dir einfach, dass wir auch heute hier zusammenkommen dürfen, um dich zu suchen. Und wir bitten dich einfach, Heiliger Geist, dass du unter uns wohnst, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass du einfach genau das in jedem von uns anrührst, was du heute sagen willst. Wir glauben einfach, dass du gute Dinge vorbereitet hast, Gott. Und wir strecken uns danach aus und sagen, Herr, hier sind wir, rede du zu uns. Amen. Also, wer eine Bibel oder eine Bibel-App dabei hat, kann diese gerne rausholen und Lukas 24 aufschlagen. Das ist ganz einfach, zwischen Lukas 23 und Lukas 25. Und Lukas ist vor Johannes. Und wenn ihr bei der Offenbarung seid, seid ihr zu weit. Okay, ich lese nach Neues Leben. Lukas 24 ab Vers 13. Moment, das iPad macht nicht das, was es soll. Entschuldigt. Jetzt haben wir es. Ab Vers 13. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer es war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? Fragt Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse? Fragt Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der von Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tode verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da und sie hätten Engel gesehen, die ihm sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, so wie die Frauen es gesagt hatten. Daraufhin sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte. Doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Er trat mit ihnen in ihr Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander, war uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Und während sie noch sprachen, stand plötzlich Jesus selbst mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Abgefahrene Geschichte, ja. Plötzlich ist er da, plötzlich ist er wieder weg, dann taucht er wieder auf. Ja. Eine Geschichte, die wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, die wir alle schon mal im Kindergottesdienst hatten. Und trotzdem in meiner Vorbereitung sind mir ein paar Sachen irgendwie echt nochmal neu bewusst geworden. Und ich habe überlegt, geht es nur mir so? Und ihr werdet heute denken, Samiri, toll, neue Erkenntnis, woo. Ob es vielleicht einfach echt nochmal was ist, was Gott nochmal neu unter uns heute reden möchte. Und wie immer gilt, frag Gott, was ist das eine, was er heute zu dir sagen möchte. Ich habe 5 Punkte, da sollte für jeden was dabei sein. Das erste, was mir aufgefallen ist, dass ich nie so richtig darüber nachgedacht habe, warum diese 2 Jünger nach Emmaus laufen. Wir kennen das, da sind 2 Leute unterwegs auf der Straße, Jesus kommt zu ihnen und sie sprechen mit ihm, sie erkennen ihn nicht und dann erkennen sie ihn doch und irgendwie ist es so ein Schlüsselmoment für sie. Für mich war der erste Schlüsselmoment der Moment, in dem sie laufen. Und zwar eigentlich direkt, nachdem die Frauen vom Grab zurückkamen und sagen, ey, Jesus ist nicht mehr da. Der Moment, wo es eigentlich richtig spannend wird. Ja, der Moment, wo auf einmal die Prophetien über ihn anfangen, Sinn zu ergeben. Und irgendwie sind die beiden, Kleopas und sein Gefährte, wer auch immer er oder sie ist, an einer anderen Stelle lesen wir, dass Kleopas eine Frau hat, die Maria heißt, aber wir wissen nicht, ob das der gleiche ist. Also Kleopas und sein Gefährte sind auf dem Weg zurück nach Emmaus, wo sie herkamen. Das ist ihr Zuhause. Und sie gehen in einem Moment, wo die Sache eigentlich erst richtig spannend wird. Und erst dachte ich mir so früher immer, na, die gehen da bestimmt hin in das Dorf, um denen die gute Nachricht zu verbreiten. Das stimmt aber nicht. Als Jesus kommt und sie fragt, Mensch, worum geht's denn hier bei euch eigentlich? Worüber redet ihr denn? Steht in der Bibel, dass sie anhalten und traurig erzählen, was passiert ist. Erstmal wunderbar, Kleopas fest es sehr gut zusammen, aber irgendwie auch witzig, weil er dem Autor der Geschichte erzählt, wie die Geschichte ausgeht, aber er selber gar nicht merkt, aber er erzählt traurig, wie Jesus überliefert worden ist, von einer Hand in die nächste gereicht wurde, gestorben ist und dass es dann eigentlich total beunruhigend war, als die Frauen kamen und behauptet haben, er wäre weg. Die beiden gehen enttäuscht nach Hause. Sie sagen, wir haben erwartet, dass Jesus der Messias ist, der uns befreit von unserer Gefangenschaft, von den Römern. Wir hatten gehofft, er ist der, der alles anders macht. Und jetzt ist er schon 3 Tage lang tot. Sie sagen, und das Ganze ist vor 3 Tagen passiert. Und sie sagen, okay, mir reicht's. Irgendwie habe ich versucht, mein ganzes Leben umzukrempeln dafür, dass der Typ verschwindet. Und mir das nicht gibt, was ich von ihm erwartet habe. Und sie gehen nach Hause. Sie hätten halt auch einfach mal noch eine Nacht in Jerusalem noch ein Airbnb buchen können. Sagen, wir gucken mal, was noch passiert. Und wenn nicht, gehe ich halt morgen früh nach Hause. Montags ist eh nicht vormittags so viel auf der Straße los. Wäre vielleicht viel einfacher gewesen. Nee, sie gehen enttäuscht von Gott zurück in ihr Dorf. Und irgendwie hat mich das dieses Mal viel krasser berührt. Das war mir vorher nicht so bewusst, dass sie eigentlich gehen, weil nicht das passiert ist, was sie erwartet haben und weil sie sagen, also hier passiert auch nichts mehr. Sie drehen Jerusalem, der Stadt, das Zentrum aller Verheißungen, den Rücken zu und sagen, wir gehen lieber dahin, wo wir wissen, wie der Hase läuft, wo wir uns auskennen, wo wir uns wohlfühlen. Und wie sie so laufen, erzählen sie sich, sie sind auch total bewegt, sie erzählen sich gegenseitig von den Sachen, sie reden darüber. Und plötzlich taucht Jesus auf. Und sie erkennen ihn nicht. Und er fragt noch, was ist denn los? Und sie erzählen total geknickt, was irgendwie alles nicht gelaufen ist. Und ich denke so, das ist eine Emotion, die wir auch gerade als Christen uns eigentlich gar nicht so gerne eingestehen, dass wir vielleicht manchmal auch von Gott enttäuscht sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du von Gott enttäuscht bist. Ob du es überhaupt zulässt oder denkst, oh, als Christ darf ich nicht von Gott enttäuscht sein. Ja, oder ob du sofort irgendwie Scham hast oder. Manchmal, und ich glaube etwas unbewusst, gehen wir davon aus, dass Gott so eine Art Wunderwunschmaschine ist. Wie so ein Kaugummiautomat. Ich stecke vorne ein Gebet rein, drücke ein paar heilige Knöpfe und hinten kommt das Wunder raus, um das ich gebeten habe. Und wenn das nicht passiert, sagen wir, Gott hat mein Gebet nicht erhört. Ich bin voll enttäuscht, ist nichts passiert. Und eigentlich passiert so viel mehr um uns rum, aber in dem Moment ist Enttäuschung da. Und Emotionen haben immer ihre Berechtigung. Ja, erstmal darf ich sagen, es ist okay, von Gott enttäuscht zu sein. Aber jetzt kommt mein Aber, weil Jesus ins Spiel kommt und der sozusagen durch sein Erscheinen auch ein Aber setzt. Was sind die Gründe, warum wir von Gott enttäuscht sind und wie begegnet uns Gott darin? Da kommt mein zweiter Punkt dazu. Ja? Jesus kommt und sie reden miteinander und sie erzählen ihm alles, was passiert ist. Und Jesus' erste Reaktion ist, zu sagen, ihr unverständigen Leute, ihr checkt's einfach nicht. Ja, so nicht ganz, aber vielleicht hat er es auf seine Art, in seinem Slang damals so ein bisschen so gesagt. Man merkt ihm jedenfalls an, dass so ein bisschen Frust zwischen den Zeilen steckt, glaube ich. Weil er jahrelang Stunden um Stunden damit zugebracht hat, seinen Jüngern zu erklären, worum es geht. Und dann hat er jetzt hier zwei, die im entscheidenden Moment aufgegeben haben. Und er sagt, lass es mich euch nochmal erklären. Und um den Kreuzestod zu erklären, fängt er bei Mose an. Ich war mal in meiner Jugendzeit auf einem Seminar über die Endzeit. Da hat der Pastor auch angefangen bei Adam und Eva und den Dinosauriern. Wir haben das Seminar nicht in der vorgegebenen Zeit geschafft. Aber es war gut. Er spannte einen Bogen. Und so ist auch Jesus. Er weiß, okay, ich habe 11 Kilometer Zeit, euch zu stecken, worum es hier eigentlich geht. Und er fängt bei Mose und den Propheten an und versucht ihnen zu erklären, was eigentlich gerade vor ihren Augen passiert ist. Sie haben das alles gesehen. Sie waren Zeuge von dem, was da los war. Aber er nimmt sich die Zeit und er erklärt es ihnen und sie reden darüber. Und er versucht ihnen mehr das nahezubringen, was sein Plan ist. Und ich glaube, wir sind manchmal von Gott enttäuscht, weil wir nicht verstehen, dass Gott anders denkt als wir. Er hat uns unseren logischen Verstand gegeben, preis den Herrn. Ich liebe meinen logischen Verstand. Aber es passt uns manchmal nicht in den Kram, dass bei Gott 1 und 1 nicht immer 2 ist, sondern manchmal auch 4 rauskommt. Oder Banane. Und das ist für uns richtig schwierig, das manchmal hinzunehmen. Es ist nötig, dass wir immer wieder bei Gott andocken und versuchen zu verstehen, worum es eigentlich geht. Weil Gott macht nicht immer das, was wir wollen, sondern er macht immer das, was wir brauchen. Aber das, was wir brauchen, ist manchmal nicht so offensichtlich wie das, was wir gerne hätten. Das heißt nicht, und versteht mich nicht falsch, Gott ist ein liebender Gott und er sagt, wenn mein Kind zu mir kommt und mich um Brot bittet, dann werde ich ihm nie einen Stein geben. Und es ist auch nicht die Sache von, oh, du hast bald Geburtstag und du wünschst dir irgendwas total fancy Schönes, was du dir so nicht kaufen würdest und deine Eltern schenken dir Socken, weil die brauchst du gerade. Ja, so ist es auch nicht gemeint. Oder Aussteuer. Freust dich irgendwann über die Bratpfanne in 10 Jahren. Ja? So ist Gott nicht. Aber Gott weiß manchmal besser, an welchen Stellen er bei uns ansetzen muss, als wir das so selber wissen. Und zwar gibt es da einen feinen Unterschied zwischen unserer Seele und unserem Geist. Unsere Seele, die ist die, die es gut braucht. Die sagt, hey, was fühlt sich für mich gut und für mich richtig an? Und die Seele müssen wir füttern. David spricht davon, dass seine Seele ist wie ein kleines Kind, was umsorgt und gefüttert und betreut werden muss. Aber wenn wir nur mit unserer Seele beten, dann wird uns was verloren gehen. Weil unser Geist ist der, der nach Wahrheit sucht. Der sagt, hey Gott, wo willst du eigentlich ran? Und ich glaube, wir dürfen mehr und mehr lernen, den Unterschied festzustellen und uns darin mehr offenbaren zu lassen, was Gott eigentlich gerade mit uns tut und vorhat. und mehr Offenbarung und mehr Erkenntnis von dem, wer Jesus ist und was er mit uns vorhat, kriegen wir, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, wenn wir mit ihm Zeit verbringen, wenn wir sagen, Jesus, ich bin in deiner Nähe und ich will hören, was dein Geist mir sagt. Wenn wir in unserer Bibel lesen, sie studieren und das Wort zu uns sprechen lassen. Und das Wort spricht nur durch uns, durch den Geist. Durch den, der offenbart. Bibel kann manchmal schwierig sein und trocken sein. Klar, ist ein Text, der 2000 Jahre alt ist. Selbst Goethe ist für uns manchmal schwierig. Ja, und der ist nicht ganz so alt. Bei weitem nicht so alt. Ja, und dann ist es auch noch aus einer anderen Kultur geschrieben und so. Natürlich ist manchmal Bibel nicht so leicht zu lesen. Aber wenn der Geist drinne steckt und zu dir spricht, auf einmal ist es das lebendige Buch und du bist wie getroffen in deinem Herzen und denkst so, wow, das, da geht's um mich. Das sagt Jesus gerade direkt zu mir. Aber das kriegen wir nicht nur von ungefähr, sondern es geht immer um Beziehung. Es geht immer darum, dass wir Zeit mit ihm verbringen und ihn suchen. Und dann werden wir mehr und mehr von dem verstehen, was Jesus gerade an uns tut. Wie gesagt, es ist okay, enttäuscht zu sein, aber eine Art, mit der Enttäuschung besser umzugehen, ist zu versuchen, ihn besser zu verstehen. Dadurch, dass wir mit ihm Zeit verbringen, dass wir ihn um Offenbarung bitten, indem wir Bibel lesen und indem wir mit unserem Geist und nicht nur mit unserer Seele beten, Herr, was willst du eigentlich gerade von mir? Drittens, er geht uns nach. Ich kann mir vorstellen, dass selbst Jesus an dem Tag, wo er von den Toten aufersteht, was Besseres zu tun hat, als mit zwei Jüngern, die aufgegeben haben, 11 Kilometer irgendwo hinzulatschen. Ja? Aber das Gleichnis von den 99 und dem einen Schaf wird hier lebendig. Und auch das ist mir so noch nie so aufgegangen. Er lässt die 150 in dem Obergemach ein bisschen schmoren, und zwar bis spät abends. Er begegnet zwar zwischendurch noch Petrus, aber ansonsten hören die am Morgen, ey, Jesus ist auferstanden, und es dauert bis zum späten Abend, weil es wird schon dunkel, wenn die mit Jesus ins Haus gehen. Dann haben sie erstmal noch mit ihr Abendbrot und beschließen sich dann, die 11 Kilometer wieder zurückzulatschen. Und erst dann erscheint Jesus in Jerusalem. Ja? Also, Jesus nimmt sich die Zeit und sagt, okay, die 150, die können warten. Ich gehe den zwei nach, die gerade frustriert aufgegeben haben. Und er läuft ihnen hinterher, weil es ihnen wichtig ist, uns zu begegnen, wo wir gerade stecken. Er weiß, dass da Trauer ist, dass da Frust ist, dass da Enttäuschung ist. Und er sagt, ich lasse die nicht. Er könnte sagen, oh, ich habe genug Jünger und ich weiß, in den nächsten paar Wochen wird es hier richtig abgehen. Ja, zack, zack, zack. Nee, er sagt, ich gehe den zwei nach. Und ich begegne ihnen und ich rede mit ihnen. Und ich verbringe mit ihm diese Zeit auf der Straße und versuche ihm auf den Zahn zu fühlen. Ich versuche ihnen da zu begegnen, wo sie mich gerade wirklich einfach brauchen. Und sie checken es nicht. Sie kriegen es nicht mit. Sie erkennen Jesus nicht. Diese große Ehre und diese große Liebe, die er zeigt, indem er diesen zwei nachgehen, geht erstmal an den beiden verloren. Und ich glaube, uns geht es manchmal auch so. Wir stecken manchmal so in unseren Gedanken und unseren Sorgen, unseren Umständen, unseren Problemen fest, dass wir denken, und wo ist Jesus in dem allem? Warum ist er nicht da? Wenn ich gehört habe, dass er von den Toten auferstanden ist, warum sehe ich ihn nicht? Und eigentlich läuft er seit 10 Kilometern neben dir her und erzählt dir was. Ich glaube, manchmal ist es einfach so, dass wir so überwältigt sind, dass wir es gar nicht so richtig mitbekommen, dass Jesus da ist. Aber Gott ist da, er hat uns versprochen, uns nicht alleine zu lassen. Er hat zwar nicht versprochen, uns von dem Tal des Todes fernzuhalten, habe ich letzte Woche schon gepredigt, aber er hat versprochen, mit uns durchzugehen. Unser Licht zu sein, unser Stecken, unser Stab zu sein, uns zu leiten. Und manchmal erkennen wir ihn nicht. Und vielleicht, ja, vielleicht fühlst du dich im Moment allein. Und das ist auch das ist legitim. Du fühlst dich in dem Moment allein, weil du es nicht merkst. Aber ich bin mir so sicher, dass Gott dich nicht alleine lässt. Dass er da ist. Manchmal schickt er dir Leute vorbei. Manchmal wirst du eine Begegnung mit irgendwas haben und hinterher feststellen, boah, ich glaube, Gott hat das genau im richtigen Moment mir über den Weg geschickt. Oder Sachen passieren nicht, von denen du gehofft hast, dass sie passieren, und hinterher denkst du, oh, mal gut, dass das nicht so passiert ist. Ja? Es gibt eine Serie, da erzählt er relativ oft so von, oh, ich habe mich für den und den Job beworben und aus dem und dem Grund und dem und dem Grund und dem und dem Grund und dem und dem Grund habe ich es nicht geschafft. Und wäre das alles anders gewesen, hätte ich diesen tollen Job bekommen. Und dann sagt er, und 3 Monate später ist das alles vor die Hunde gegangen, die Polizei kam, hat irgendwas hochgenommen und ich hätte meinen Job verloren und bla. Aber in dem Moment hat er sich geärgert, dass er das nicht bekommen hat, weil so viele Sachen scheinbar gegen ihn gesprochen haben, die außerhalb seiner Kontrolle lagen. Und manchmal denke ich so, ja, so ist Gott manchmal mit uns. Du hast das Gefühl, hier passiert ein Mist nach dem anderen. Ich bin da ja so, ihr kennt mich. Ich kann echt eine richtig bescheuerte Situation erleben. Letzte Woche erst bin ich mal wieder, und hier liegt die Betonung auf mal wieder, in der Waschanlage mit meinem Auto stecken geblieben. Nicht das erste Mal und immer nicht mein Fehler. Das Ding funktioniert einfach nicht mehr. Wir steckten da so, kennt ihr die in der Nordstadt, wo man so durchgezogen wird? Ich stand da so 10 Minuten drin rum und wusste nicht, was passiert. Immerhin musste ich dieses Mal nicht hinten rauskrabbeln und irgendwo durch irgendwelche Türen und rufen, hallo, ich bin auch noch da. Auch schon passiert. Manchmal hat man das Gefühl, ständig passiert mir ein Scheiß nach dem nächsten und du weißt nicht, warum, und du ärgerst dich. Und vielleicht wirst du es auch nie erfahren, wozu es gut ist. Ja? Das heißt nicht, dass es zu irgendwas gut war, dass ich jetzt mit meinem Auto in der Waschanlage stecken geblieben bin. Aber manchmal weißt du nicht, ob es vielleicht irgendwas passiert wäre, wärst du schneller gewesen. Ja? Wäre ich da rechtzeitig durchgekommen, wäre ich 10 Minuten schneller auf der Straße wieder unterwegs gewesen, wer weiß. Gott ist in allem dem mittendrin. Und er geht uns nach und er sucht uns und er versucht uns zu begegnen, so wie wir es brauchen. Viertens, er begegnet uns in unserer Zerbrochenheit. Die 3 haben es geschafft. Sie sind in Emmaus angekommen. Es wird langsam dunkel und es sieht so aus, als würde Jesus weitergehen wollen. Und die beiden sagen, hey, bleib doch bei uns, übernachte bei uns, iss mit uns. Und Jesus sagt, okay, ich komme rein. Und sie setzen sich hin und er nimmt das Brot, er dankt dafür, er bricht es. Und in dem Moment, wo er es ihnen gibt, gehen ihnen alle Lichter auf und sie erkennen, wer er ist. Und ich glaube, das ist so ein gutes Bild von diesem zerbrochenen Brot. Erstens hat er nur wenige Tage vorher genau das mit ihnen gemacht und hat gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist ja ganz gut, wenn sie daran sich erinnern, wenn er das auch wieder tut. Aber ich glaube, er zerbricht das Brot, weil sein Leib zerbrochen werden musste, damit wir erkennen können, wer er ist. Und ich glaube, er zerbricht das Brot, weil wir manchmal zerbrochen sein müssen, um wirklich zu erkennen, was er eigentlich mit uns vorhat. In der Bibel steht, dass er in unserer Schwachheit mächtig ist. Was wir damit aber gerne nicht verbinden, ist, dass wir dafür schwach sein müssen. Weil wir lieben es, Sachen selbst zu tun. Von einem sehr jungen Alter heißt es, ich kann es alleine. Und wir wissen, du kannst es nicht alleine. Ja? Ich habe da eine Nichte und 2 Neffen. Und wenn die sagen, oh, ich will es alleine machen, denkst du, okay, ich hole schon mal einen Besen. Ja? Und so geht's Gott vielleicht mit uns auch manchmal. Denkst du, ey, ich weiß, du kannst es nicht alleine, okay, bitte mach. Ich komme dann und triff dich in den Scherben. Und dann zeige ich dir, was ich für dich tatsächlich tun kann. Ich glaube, manchmal halten wir so lange an unseren Sachen fest und versuchen es alleine zu tun, dass Gott gar nicht so richtig die Chance hat, sich uns zu offenbaren. Und manchmal müssen wir erst in eine Zerbrochenheit reinkommen, dass Gott sich wirklich in uns und durch uns verherrlichen kann. Und ich glaube, ihr kennt das alle, dass manchmal das, was in dem Moment, in dem es passiert, scheinbar die schrecklichste Zeit unseres Lebens ist, zu der besten Zeit unseres Lebens wird. Weil wir hinterher erkennen, was Gott getan hat und wie er uns verändert hat und dass tatsächlich Sachen anders werden konnten in dem Moment. Dass das ganze Rest des Lebens sich verändert hat, weil wir durch so einen Zerbruch gehen mussten, weil wir manche Sachen loslassen mussten und weil Gott in der Lage war, einzugreifen. Gott begegnet uns in unserem Zerbruch, weil er selber zerbrochen werden musste, um verherrlicht werden zu können. Das heißt nicht, dass es leichter wird. Jesus sagt nicht, dass es leicht ist, mit ihm unterwegs zu sein. Er sagt nicht, ne, dass wir kein Joch tragen. Er sagt nur, sein Joch ist leicht. Aber wir leben trotzdem in einer gefallenen Welt und wir werden trotzdem harte Zeiten haben. Aber Jesus ist der Hohepriester, der in allem genauso versucht wurde wie wir, der durch alles Leid genauso gehen musste wie wir, dass er ein gnädiger Gott sein kann, dass er sagen kann, ich weiß, wie es dir geht. Und ich kann dir in dem begegnen, was dein Herz gerade bewegt. Und ich finde auch das Schöne, in dem Moment, wo er auch dieses Brot gibt, sehen sie die Male an seinen Händen. Und noch nie war so viel Sieg und so viel Gewinn in Wunden wie in dem Moment. Wir sehen Verletzungen als Schwachheit an. Aber in Jesu waren die Verletzungen das, was ihn eigentlich erst erhöht hat. Und dann erkennen sie ihn und es macht Puff und er ist weg. Und sie sagen, hey, war es nicht sogar so, dass es irgendwas mit uns gemacht hat, während wir da auf der Straße mit ihm geredet haben? Hier in der Übersetzung heißt es, es wurde uns warm ums Herz. In anderen Übersetzungen in Elberfelde heißt es, haben nicht unsere Herzen gebrannt, als er mit uns sprach. Auf einmal merken sie, als sie da auf der Straße waren, hätten sie noch gesagt, Jesus ist fern, er ist tot, wir ist alles vorbei, egal was du sagst, Alter. Ja. Und jetzt, wo sie ihn erkannt haben, merken sie, hey, schon da. Hat er was in unserem Herzen getan? Hat nicht unser Herz gebrannt? Ist da nicht schon was in uns passiert? Wenn du sie da gefragt hättest, würdest du sagen, nee, Jesus ist nicht da. Und auf einmal erkennen sie, doch, er war da. Schon da hat etwas in mir erkannt, wer da zu mir gesprochen hat. Und sie machen sich auf und sie laufen die 11 Kilometer wieder zurück. Zurück nach Jerusalem. Was dauert es? 2 Stunden ungefähr, 1,5, wenn man so 5 bis 6 km/h läuft. Ja? Und sie kommen zurück zu den Elfen und die um sie versammelt waren. Wir lesen an einer anderen Stelle, dass es ungefähr 150 im Obergemach sind. Und sie werden schon mit der Nachricht begrüßt, hey, der Herr ist wirklich auferstanden. Er ist Petrus begegnet. Und die beiden sagen, hey, uns auch. Wir haben es jetzt gar nicht verstanden, aber er hat voll lange mit uns geredet. Und ich stelle mir vor, dass das so wie so ein Bienenkopf war. Alle standen umeinander rum und alle redeten durcheinander. Und das war totale Aufregung. Und es war so, oh mein Gott, was passiert hier? Und plötzlich steht Jesus in ihrer Mitte und sagt, hey, Peace, Freunde. Friede sei mit euch. Wir wissen alle, er sagt Shalom. Und noch nie war so viel Wahrheit in einem Shalom wie in diesem Moment. Weil Jesus hat allen Frieden in sich mitgebracht in diesem Moment. Er hat alles errungen, er hat alles vollbracht. Er tritt das erste Mal in die Menge der Jünger und er sagt, hey Freunde, Friede sei mit euch. Und es ist so, Jesus braucht keinen riesen Auftritt. In beiden Szenarien macht es nicht irgendwie Puff und irgendwie Rauch und Lasershows, ja, und Fanfaren und plötzlich steht Jesus da und sagt, Surprise! Ja? Als die beiden unterwegs sind und reden, ja, läuft Jesus so hinterher, holt auf und sagt, na Freunde, worum geht's? Ja, worüber redet ihr? Und in dem Moment, stell mal vor, wie er so ein bisschen so... so ein bisschen lächelnd so in die Mitte getreten ist, so, guckt sich so und sagt, jo, Freunde, Frieden. Und alle so, wow. Aber er kommt nicht groß und mit Poltern, sondern er ist einfach da. Er gehört da einfach hin. Er sagt, Freunde, Frieden. All die Unruhe, all die Herausforderungen, all die Verzweiflung, die diese Jünger die letzten paar Tage mitgemacht haben, all das Zweifeln, all das Aufgeben von Kleopas und seinem Kumpel, all das kommt in dem Moment zusammen und Jesus sagt, hey, Frieden. Frieden in euren Herzen. Er stillt erneut einen Sturm. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Bienenstock, der gerade voller Aufregung und lauter Stimmen war, dass sie erstmal ruhig werden. Und da stehen und denken so, wow, was passiert hier? Gott begegnet uns, er geht uns nach, er offenbart sich uns und erklärt, was er hat, aber vor allen Dingen kommt er und sagt, hey, Shalom, habt meinen Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Aber Friede sei mit dir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du von Gott enttäuscht bist. Ich weiß nicht, ob du es zulässt, ob du es analysieren kannst oder ob du einfach beleidigt dich umdrehst und gehst. Aber lass dir sagen, dass es Gott nicht egal ist, sondern er geht dir nach. Er will dir begegnen. Er will dir mehr von dem offenbaren, was sein Plan für dein Leben ist. Und er hat einen richtig coolen Plan für dein Leben. Er möchte dich gebrauchen. Vor allen Dingen sagt er, hey, hab meinen Frieden. Wir können zu ihm kommen, wir können ihm alles klagen, wir können sagen, ey Jesus, ich habe so viel gebetet und es ist nicht passiert und ich habe das Gefühl, dich nicht zu spüren, du scheinst einfach nicht da zu sein, Jesus. Und meine Gedanken überwältigen mich und ich komme von einem Blödsinn in den nächsten und irgendwie passt es alles nicht. Ich bin total enttäuscht von dir, ich habe so viel gehört und scheinbar scheint es in meinem Leben nicht Realität zu sein. Du darfst ihm das alles geben, du darfst auch harte Worte benutzen. Jesus kann das aushalten. Der hat noch ganz andere Sachen gehört in seinem Leben. Aber nur wenn wir es ihm hingeben und sagen, Herr, so ist es, kann er auch was mitmachen. Wenn wir uns das in unserem kleinen traurigen Sack auf den Rücken schnallen und davonwandern, dann kann Jesus nicht viel machen. Er wird dir hinterherkommen, ist nicht die Frage. Aber manchmal geht es auch darum, es eben zu offenbaren und sagen, hey, ich habe hier Enttäuschung in meinem Leben, Jesus. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich bete und es scheint sich nichts zu verändern. Und Miri hat gesagt, es passiert trotzdem was, aber es tut sich ja nichts. Was soll denn das, Jesus? Das könnt ihr ihm sagen. Was wichtig ist, dass wir seine Nähe suchen. Dass wir immer wieder darum bitten, dass er uns offenbart, was seine Wahrheit ist. Und es ist nicht immer nur ein Wohlfühl-Evangelium. Das ist nicht immer nur eine Streicheleinheit. Das auch. Er ist der beste Arzt. Er ist der beste Hirte. Aber manchmal tut Wahrheit so ein bisschen weh. Aber nur deswegen, dass wir dann was ändern können. Wenn wir nur um heißen Brei rumreden, dann verändert sich nichts in unserem Leben. Und leider werden wir, bis wir in den Himmel gehen, während wir auf dieser Erde leben, werden wir immer ein bisschen Sünder bleiben. Wir sind gerecht, aber wir sind Sünder zugleich. Wir sind gerecht, aber wir leben in einer gefallenen Welt. Und Gott möchte an dich ran und er möchte die Sachen rausholen, was zwischen dir und ihm steht. Deswegen ist er am Kreuz für uns gestorben, damit alle Sünde und alles Unrecht und all der Ärger weggenommen werden kann, reingewaschen werden kann. Wie gehst du damit um, wenn du von Gott enttäuscht bist? Lass mich beten. Gott, ich danke dir, dass es dir nicht fremd ist, dass wir enttäuscht sind. Ich danke dir, dass es dir nicht fremd ist, dass wir auch mal wütend sind oder einfach nicht verstehen, was los ist. Aber Herr, wir kommen jetzt vor dich und wir bitten dich einfach, dass du Offenbarung schenkst, dass du Frieden schenkst, die es gerade brauchen, dass du die Herzen anrührst, wo du neu anklopfen möchtest. Herr, ich bitte dich, dass du Heilung schenkst, wo Zerbrochenheit ist und dass du Ermutigung schenkst, wo Hoffnungslosigkeit ist. Herr, wir suchen dich und deine Wahrheit und wir bitten dich, dass du unser Leben anrührst. Geh du mit diesen Gedanken jetzt auch in die nächsten Stunden und Tage, dass wir diese Predigt nicht einfach nur hier auf dem Stuhl liegen lassen, wenn wir rausgehen, sondern dass wir merken, dass du uns hinterhergehst und dass du anklopfst und sagst, hey, ich will gerne was an deinem Herzen tun. Wir danken dir, dass deine Gnade und deine Liebe so viel größer ist als allen Bockmist, den wir verzapfen können. Und ich danke dir, dass wir immer wieder neu kommen dürfen, egal wie oft wir schon da waren. Deine Liebe ist jeden Morgen neu und darin wollen wir uns einfach stürzen. Deine Güte jagt uns nach und wir wollen uns finden lassen. Amen. Lasst uns ihn anbeten.